Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Hoch über dem Center Court des Hamburger Roten Baums, unterm Dach, liegen die Radiokabinen für Mitarbeiter, die halt Radio machen oder Podcasts machen. Herzlich willkommen zu einer Zwischenausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Wir wollen euch mal hier einen Überblick über das Geschehen in Hamburg schaffen. Und an meiner Seite ist leider nicht Philipp Joubert. Den hört ihr ab Freitag wieder, ab unserer Auslosungsvorschau für die French Open. Diesmal ist es von tennistourtalk.com Florian Heer. Hallo Florian.
Moin Andreas.
Du bist eigentlich ja tennistourtalk.com. Wir machen zusammen die Challenger Corner, aber du bist hier ein bisschen in anderer Position auch da.
Ja, genau. Also ich begleite hier auch das Turnier für die internationale Presse und dementsprechend hier doppelt im Einsatz, wenn man so will.
Also auch für tennistourtalk.com. Ich sage ja immer wieder bei der Challenger Corner, das sollte auf jeden Fall in euren Bookmarks stehen. Wir wollen ein bisschen über das Turnier sprechen. Wir wollen ein bisschen über den heutigen Tag sprechen, der ein deutscher Tag war. Und wir müssen als erstes anfangen mit diesem Umbau. Als ich das jetzt gesehen habe, ich bin jetzt erst seit heute hier, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wow, dieser Umbau des Center Courts ist schon extrem gelungen. Wir haben das hinter den Kulissen im Pressebereich, den hatten wir schon letztes Jahr neu, aber dieser Center Court sieht jetzt wirklich fantastisch aus. Neues Dach dann gekommen, neue Plätze etc. Das ist schon Wahnsinn, wie der aussieht.
Ja, ich glaube vor allem das Dach. Das war in den letzten Jahren doch, schon etwas in die Jahre gekommen, wie man so schön sagt. Und das sieht jetzt wirklich frisch aus, sieht neu aus, alles, richtig guten Zustand. Auch die Plätze mit den neuen, wir haben hier viele unterschiedliche Farben, die eingesetzt wurden, die eben auch als Orientierungshilfe gelten sollten. Ansonsten ist das Gelb des Veranstalters hier sehr präsent und ich glaube, das macht insgesamt einen sehr, sehr schönen Eindruck, ja.
Was sagst du zu den Bedingungen, wenn ihr im Hintergrund Beifall hört? Das ist im Moment gerade das drittletzte Match hier um kurz vor 7 deutscher Zeit. 13-0 steht es für Jan-Lennard Struff im dritten Satz gegen Karen Khachanov, der jetzt gerade so ein bisschen die Geduld verloren hat nach dem zweiten Break für Jan-Lennard Struff. Also Struff wird wahrscheinlich in die zweite Runde durchgehen. Was sagst du zu dem Hygienekonzept, was hier vorherrscht? Ich habe das heute Morgen mitbekommen zum ersten Mal. Es wird Temperatur gemessen, Maskenpflicht fast überall bis auf, wenn du auf deinem Platz sitzt. Ich empfand das als sehr nachhaltig, als sehr konsequent heute. Wie geht's dir?
Ja, ich muss ja sagen, ich bin inzwischen ja schon einige Turniere jetzt gewohnt seit dem Restart der Tour. Und das ist jetzt auch das zweite Turnier, was ich auf ATP-Ebene mache. Die Zuschauer werden getestet, die Spieler ja sowieso. Und es wird sehr stark auf die Abstandsregeln auch eingehalten. Darauf wird geachtet, dass das alles passt. Das heißt, wir haben hier natürlich Zuschauer auf dem Center Court dabei. Aber wir haben eine Kapazität von, glaube ich, 2.300 Leuten. Mhm. Und man merkt, die verteilen sich natürlich in diesem großen Stadion. Wir haben 10.000 Zuschauerkapazität insgesamt. Das heißt, das ist hier eigentlich sehr, sehr gut durchführbar. Und ich glaube, alle fühlen sich sicher. Es ist echt eine sehr gelungene Geschichte.
Finde ich auch. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe hier mich vom ersten Moment an sehr wohl gefühlt. Und es macht schon einen Unterschied, wenn Zuschauer da sind und wenn keine Zuschauer da sind. Heute waren 1.300 Zuschauer auf der Anlage und das verliert sich natürlich immer noch in so einem Stadion. Aber es ist schon deutlich ein anderes Gefühl, wenn man auch Zuschauer, dass das A und O hört und dann auch Beifall etc. Das fehlt schon bei den Turnieren, fehlte bei den US Open zum Beispiel.
Die meisten Spieler haben auch gesagt, dass sie sich wieder freuen, dass sie wieder jetzt vor Zuschauer spielen können. Ausnahme war Kei Nishikori, der hat zum Beispiel gestern gesagt, dass er es ganz gut findet, wenn weniger Zuschauer beziehungsweise auch teilweise gar keine Zuschauer da sind, weil er sich dabei eben irgendwie besser fokussieren kann, besser konzentrieren kann. Fand ich ganz interessanten Ansatz. Aber ich denke, die Mehrheit, klar, die präferiert natürlich hier vor Publikum zu spielen.
Kei Nishikori war einer der Verlierer des Tages. Der hat heute auf dem Platz 1 gespielt, wo keine Zuschauer erlaubt sind, wo man mit einem Presseausweis hinkommen kann, muss man sich ein Ticket holen. 0-6, 3-6 gegen Christian Garin. Das sieht halt nach seiner Verletzung, seiner Ellenbogen-OP noch nicht gut aus. Da wird es noch einige Zeit dauern, bis er wieder zurückkommt.
Ja, und Corona gebeutelt auch gewesen, darf man nicht vergessen, im August, glaube ich, 2 positive Corona-Tests gehabt. Wir hatten hier auch viele Anfragen der japanischen Journalisten, die dann natürlich auch da nochmal gerne nachgehakt haben. Da war er verständlicherweise ein bisschen zurückhaltend dazu, aber ganz klar, er wird natürlich noch ein bisschen brauchen, um dann wieder in Form zu kommen. Also das dauert halt seine Zeit.
Einer der Gewinner des Tages, das war Felix Auger alias Sieben. Der hat nämlich heute seine erste Runde gegen Lorenzo Sonego auch auf dem Nebenplatz gehabt, auf dem M1. Und der hat seine erste Runde mit 6-2 und 7-6 gewonnen und wird jetzt auf Alexander Bublik treffen. Alexander Bublik hat sich nämlich heute auch durchgesetzt als Lucky Loser gegen Albert Ramos Vinolas. Wir haben ihn, Florian und ich haben Félix Auger-Aliassime nach dem Spiel sprechen können. Und das Interview, das hört ihr jetzt.
Yeah, Félix, congratulations. Thank you. You win today. What made the difference in the end in this match today?
I think I started well from the start. Obviously, taking the first set is a big advantage in a tennis match, so that was obviously a good thing. I served good. I think nothing amazing, but good, and I played good on the important points. I saved all the break points in the second set because at some point it was getting tougher. I felt like he was serving well, moving well. He was using his forehand cross court well, and so things got tighter. I got tighter. But in the end, I was able to serve well and keep like pressure and imposing myself in the tiebreak, so it was good.
I think it's your first time here in Hamburg. Yes. What are your impressions about the tournament and the city itself?
Yeah, I mean, I heard they renovated the whole inside of the site and the stadium. So, I mean, I haven't been before, but I think it's amazing here. From the locker room, the showers, all the facilities are great. So that's a good thing. The hotel is great also, so we can relax and enjoy the downtime there. And I had the chance to go out by car a little bit and then take some pictures at the harbor. So that was cool. For sure, I'll be back either for playing or vacation.
Let's talk a little bit about the conditions. How hard was it for you to switch from hard court to clay? Last week you had a tough match against Krajinovic. Mm-hmm. This week you have match toughness, match toughness. How hard is it for you to switch from hard court to clay?
Well, it's been better and better. Losing early last week, I had the chance to now train with the good players and a few days. And so I think, my game is adapting well. I have experience from playing, as a kid and in challengers a lot. And even on ATP last year, playing more even clay. So it's not a big problem for me. But last week, for sure, I mean, there was all the conditions for it to be tough. And I played a good opponent. So, now I've been in Europe for more than a week, back from the United States, and I've been able to play on clay, so now I'm expecting better form from me.
We expect cooler conditions in Paris. We expect them here this week. Mm-hmm. How hard is it for you to... what do you expect from the French Open?
Well, the balls are pretty quick, so that's good. But for sure, we'll have to adapt, as we always do. Now, it's the first time I played on this court today, and the surface was a little bit different than the practice courts. Mm-hmm. It was a bit faster. So, we'll have to adapt. But, what can I say? For sure, it's a challenge that we're playing at this period of time and outdoors, where normally we won't in Europe. So, we have to accept and deal with it.
Thank you. Maybe last thing about Dennis. He's very successful at the moment, obviously. Is it kind of an inspiration for you, or is it something that also puts you a bit under pressure when a compatriot is that successful?
Right? Well, you have to back it up. I mean, you have to, we're competitors. We always want to stay close to each other, challenge each other. And I think it would be wrong to see it in a bad way, to see it like something that's not positive. It's positive for the tennis in the country, it's positive for him, it's positive for me because, he's proving a lot of good things, and then, it's challenging for us other players, young players, to catch up to that and to go deep in big events like he's done the last two tournaments. So, I'm proud of him and it's deserved. He earned everything and he worked hard, so it's very deserved. Yeah.
Thank you very much.
Thank you. Erstens, im Fernsehen kommt er kleiner rüber. Ich fand ihn halt sehr groß, 1,93 glaube ich ist er. Und er machte einen sehr aufgeräumten Eindruck.
Das ergeht übrigens vielen so. Ja. Also ich habe letztens erst mit einem Kollegen gesprochen, der hat auch gesagt, ich weiß gar nicht, bei wem war, aber der hat auch gesagt, oh, der wirkt ja in echt viel, viel größer als auf dem Platz. Das ist natürlich, wenn man mit den ganzen langen Schlachsen da unterwegs ist, mit Zverev und was, ich wirkt man mal plötzlich ein bisschen kleiner. Also ich glaube, das ist inzwischen ja kein Geheimnis mehr. Die Kanadier, ATP-Kanadier, Shapovalov, Auger-Aliassime, das sind richtig gute Spieler, da kommt was richtig Gutes nach. Und ich glaube, er hat auch eine gute Chance, hier relativ weit vorzukommen. Überhaupt diese untere Hälfte in dem Draw mal sich anzuschauen, das könnte ganz interessant werden. Bublik ist natürlich jetzt auch ein Gegner, der unberechenbar ist. Dazu muss man sagen, es ist Hamburg. Wenn man sich die Resultate der letzten Jahre anschaut, da gab es ja einige Überraschungssieger. Ja. Und wenn ich da als Lucky Loser in so einen Main Draw reinkomme, dann werde ich gerade, wenn es um Hamburg geht, immer ein bisschen, lege ich ein gewisseres Auge darauf.
Nikolas Basilashvili ist auch mal als Lucky Loser Champion geworden, oder? Leonardo Meyer ist es auf jeden Fall mal geworden. Der hatte In der ersten Runde oder in der Quali-Runde hat er verloren noch gegen damals, ich meine, Rudi Mollecker. Und hat dann das Turnier dann auch noch gewonnen. Das weiß ich noch als Lucky Loser. Nicolas Basilashvili, der Titelverteidiger, ist heute auch ausgeschieden. Ist auch rausgegangen. Und da hat sich das Feld schon ein ganz kleines bisschen ja geöffnet. Das Draw hat sich geöffnet. Philipp Kohlschreiber hat heute gegen Fabio Fognini verloren. In 3 Sätzen, 7-6 im dritten Satz. War ein gutes Match. 2:20 hat es gedauert. Und was ich an Kohlschreiber bewundernswert fand, es gibt ja jedes Mal bei jeder PK die Nachfrage, wann trittst du zurück? Und Kohlschreiber sagt, nee, ich habe jetzt nochmal einen Bock gehabt. Und er war direkt nach seinem Match, war er wieder auf dem Trainingsplatz und hat Bälle geschlagen. Und das fand ich bewundernswert nach 2:20. Und das hier, es war noch relativ warm dann auch. Das ist schon eine ziemlich hohe intrinsische Motivation bei ihm.
Ja, die Abgesänge auf Kohli, würde ich jetzt mal sagen, die gab es in der Vergangenheit schon öfter.
Ja,
er wehrt sich dagegen mit Recht. Warum soll er das auch machen? Ich habe gerade mal geschaut, glaube ich, einer der drei ältesten Top 100 Spieler neben Federer und Feliciano Lopez. Also das heißt, er hat ja eine Berechtigung, hier wirklich tatsächlich irgendwie noch zu spielen, sage ich mal. Und gegen Fognini kann man verlieren. Da wissen wir selber, das ist Wundertüte. Kommt immer drauf an, ist er gerade in der Form und in der Stimmung, hier richtig gutes Tennis abzurufen. Dementsprechend gab es auch mal die einen oder anderen Ups und Downs heute im Spiel. Aber Kohli hat sich bis zum Ende gewehrt, muss man sagen. Ich glaube, er lag immer Break hinten. Im letzten Satz kam er mal zurück, ist am Ende halt ein bisschen unglücklich ausgeschieden.
Kohlschreiber also gegen Fognini raus. Fognini möchte ich manchmal gleichzeitig schütteln und umarmen. Umarmen für sein Talent, schütteln für das, wie er es zwischendurch dann ausnutzt. Und hatte zwischendurch auch einen Fußfehler, ließ sich dadurch wieder aus dem Konzept bringen. Aber insgesamt kann man Fognini einfach unfassbar gut zugucken, wenn er Bock hat auf Tennis und wenn er den Ball gut sieht und wenn das Spiel für ihn halt läuft, dann kann man ihm unglaublich gut zugucken.
Ja, und sie sind halt für jeden Trainer ein Klammer auf, Alp, Klammer zu, Traum, die sie zu coachen als Enfant Terribles der Szene. Und da gibt es ja so ein paar, Benoit Paire und solche Leute. Ja, also das ist natürlich, die sehr viel Talent haben, damit vielleicht ein bisschen, ja, laissez-faire umgehen. Aber rein vom Spielerischen her, was er natürlich von sich aus der Spieler mitbringt, ist natürlich unglaublich. Er muss es halt abrufen. Und wenn er das machen kann, dann ist er sowieso, glaube ich, auf jedem Sandplatzturnier auch mit Favorit.
Lass uns über Jannik Hanfmann sprechen, weil da gibt es eine ganz coole Geschichte dazu. Jannik Hanfmann ist hier mit einer Wildcard reingekommen. Und dann habe ich heute auf Twitter die Frage, ob
er tatsächlich auch den Weg durchfindet, ist eine andere Geschichte. Hier in Hamburg kann er vor heimischem Publikum, neue Arena, wir haben darüber gesprochen, ja, sich doch durchaus nochmal zeigen, kann wichtige Weltranglistenpunkte gewinnen und sich dadurch eben im Ranking auch weiter nach oben etablieren und geht dann vielleicht auch mit der Perspektive ran, um zu sagen, naja, also bei den nächsten Grand Slams bin ich dann eh qualifiziert. Und ich glaube, das ist so die Zielsetzung, die er macht. Und ich denke, das ist kein schlechter Schritt und war, glaube ich, auch keine schlechte Entscheidung.
Ich habe auch gedacht, eigentlich ist das sogar ganz smart. Das Taschengeld für die zweite Runde hier beträgt 24.000 Euro, die er dann auch noch bekommt. Also ist es auch nicht so schlecht, was den finanziellen Faktor jetzt angeht. Gegen Christian Garin ist er nicht chancenlos jetzt in der zweiten Runde, obwohl ich sagen würde, dass Garin hier der Favorit ist. Aber insgesamt glaube ich, dass Hanfmann hier eine ganz smarte Entscheidung getroffen hat. Und dann kann er in der zweiten Roland-Garros-Woche kann er wieder Challenger spielen, nämlich wo?
In der zweiten Woche, ich weiß gar nicht, spielt er in Parma? Ich müsste jetzt schauen, wo er
gemeldet ist. Du hast mir heute vom Parma-Challenger vorgeschwärmt.
Ja, aber das waren die Top-100-Spieler. Da waren, glaube ich, 16 Top-100-Spieler mit dabei. Da wäre jetzt offiziell noch kein Top-100-Spieler, der dort gemeldet wäre.
Aber du bist da, oder? In Parma?
Ah, das weiß ich noch gar nicht. Ist noch nicht sicher.
Auf jeden Fall hat Jannik Hanfmann die zweite Runde hier erreicht und trifft jetzt am heutigen Tag, wenn ihr das hört, auf Christian Garin. Und Jan-Lennard Struff, das steht im Moment 3-2 für Struff. Ein Break hat er noch vorne, ja, oder ist er noch vorne. Und danach spielt noch Daniil Medvedev gegen Hugo Humbert. Und danach spielen auch noch Adrian Mannarino und Dusan Lajovic. Also wie hier wird es eine richtige Night Session geben auf dem Center Court am Roten Baum. Das Match von Lajovic gegen Mannarino ist verlegt worden, weil es schon dunkel wird in Hamburg und weil es im September dann ja auch früher dunkel wird. Dominik Köpfer hat heute auf dem Nebenplatz gespielt, auf dem Platz 1. Und der hat gegen Yoshihito Nishioka gespielt. Nishioka ist auf Hartplatz eine Augenweide. Auf Sandplatz hat er seine Probleme. Und das hat Köpfer heute ausnutzen können. Hat in drei Sätzen gewonnen, war im zweiten Satz ein bisschen unzufrieden, dass er sich gleich das Break gefangen hat. Aber insgesamt hat er das relativ souverän durchgezogen. Nach so einer Karrierewoche, wie er die letzte Woche gehabt hat, sich dann wieder umzustellen, das hört ihr gleich auch noch im O-Ton, das finde ich eine schwierige Geschichte, gerade weil er dann ja auch Djokovic geärgert hat und dass er sich dann drei Tage vielleicht denken kann, Mensch, dem Djokovic habe ich auch einen Satz abgenommen. Aber dass er sich dann so wieder fokussiert hat, zum ersten Mal in einem ATP-Match vor heimischer Kulisse, es gab keine Zuschauer, aber dass er in Hamburg gespielt hat und mit der Aussicht, morgen Center Court zu spielen, das war eine gute Leistung von ihm.
Für mich ist Köpfer die Geschichte bisher eigentlich in dieser Woche, weil du hast es gerade eben angesprochen, man muss sich das überhaupt mal vorstellen, er ist jetzt die neue Nummer 3 im deutschen Herrentennis, Platz 66, neues Career High, spielt in dieser Woche zum ersten Mal überhaupt ein ATP-Tour-Event in Deutschland, vor heimischer Kulisse, haben wir gerade festgestellt, erst am Morgen, aber immerhin in Deutschland, vorher mal ein Challenger in Heilbronn gespielt. Das war das Einzige, was er wirklich auf diesem Niveau irgendwo gespielt hat. Und dementsprechend jetzt dann eben hier spielen zu können, das ist eine richtig tolle Geschichte für ihn, glaube ich. Und klar, natürlich kommt auch beflügelt aus Rom die Erfolge gegen Monfils, gegen Djokovic.
Geschichte, gerade weil er dann ja auch Djokovic geärgert hat und dass er sich dann drei Tage vielleicht denken kann, Mensch, dem Djokovic habe ich auch einen Satz abgenommen. Aber dass er sich dann so wieder fokussiert hat, zum ersten Mal in einem ATP-Match vor heimischer Kulisse, es gab keine Zuschauer, aber dass er in Hamburg gespielt hat und mit der Aussicht, morgen Center Court zu spielen, das war eine gute Leistung von ihm.
Für mich ist Köpfer die Geschichte bisher eigentlich in dieser Woche, weil du hast es gerade eben angesprochen, man muss sich das überhaupt mal vorstellen, er ist jetzt die neue Nummer 3 im deutschen Herrentennis, Platz 66, neues Career High, spielt in dieser Woche zum ersten Mal überhaupt ein ATP-Tour-Event in Deutschland, vor heimischer Kulisse, haben wir gerade festgestellt, erst am Morgen, aber immerhin in Deutschland, vorher mal ein Challenger in Heilbronn gespielt, das war das Einzige, was er wirklich auf diesem Niveau irgendwo gespielt hat und dementsprechend jetzt dann eben hier spielen zu können, das ist eine richtig tolle Geschichte für ihn, glaube ich. Und klar, natürlich kommt auch beflügelt aus Rom die Erfolge gegen Monfils, gegen Djokovic, was natürlich schmerzt, aber nichtsdestotrotz gegen Djokovic immer ihn in den dritten Satz reinzubringen, ist trotzdem ein Erfolg und hat halt einfach einen richtig guten Lauf. Diesen guten Lauf kann er hier in Hamburg einfach mitnehmen. Und kann, glaube ich, darauf aufbauen und mal sehen, wie weit es ihn hier eben auch tatsächlich trägt. Das erste Match ist immer schwierig, dann auch wieder runterzukommen. Das hat er gestern im Interview gesagt. Also es war nicht einfach für ihn, da überhaupt wieder hier in den normalen Turnierrhythmus zu kommen, ja, dass ein Turnier quasi wieder bei Null anfängt. Das musste er sich erst wieder vergegenwärtigen und das hat er geschafft. Und jetzt schauen, wie es weitergeht.
Tagesaktuell steht er jetzt schon wieder auf Platz 61 in der Weltrangliste. Da können natürlich noch ein paar Leute da an ihm vorbeiziehen, aber insgesamt ist das auch wieder eine richtig gute Woche von Dominik Köpfer. Und ich habe ihn gefragt, wie schwer ihm die Umstellung gefallen ist, dann jetzt hier von Rom dann auf den Sandplatz in Hamburg. Und das hat er geantwortet.
Jetzt hatten wir letzte Woche das Highlight in Rom, jetzt erste Runde wieder auf einem Nebenplatz in Hamburg. Wie schwer ist die Umstellung gefallen, auch nach diesem Match dann gegen Djokovic letzte Woche, dass man sich hier auf den normalen Touralltag dann einstellt?
Naja, die Anzahl der Zuschauer waren genau gleich, von dem her, das gewöhnt man sich schon dran. Es ist natürlich schön, wenn man jetzt auch in Deutschland spielen kann, vor heimischen Fans. Morgen freue ich mich natürlich drauf, ist nochmal besonders, habe ich noch nie gemacht wirklich und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber ich denke, es ist wie ein Trainingsmatch, das spielen wir auch ohne Fans, von dem her, gewöhnt man sich da schon dran.
Ja, Dominik Köpfer machte auch in der Pressekonferenz einen richtig ruhigen, guten Eindruck, ist dann so ein bisschen nach seiner Vergangenheit befragt worden, auch dass er von seinen Eltern wohl niemals die Erlaubnis bekommen hätte, früher in den Profizirkus zu gehen. Die haben gesagt, du machst erstmal eine ordentliche Ausbildung, er hat das Abi gemacht, er hat dann 4 Jahre am College gespielt, hat sich dort dann ja auch so ein bisschen die Matchhärte geholt, weil College ist kein Zuckerschlecken und da wird wirklich mit allen Bandagen gekämpft. Und da hat er sich durchgebissen und jetzt beißt er sich so langsam auf der ATP-Tour durch. Und vielleicht war ja das letztes Jahr, wo er in Ilkley Matchball beim Challenger abgewehrt hat, gegen Dennis Novak, glaube ich, war es damals, und dann in Wimbledon dabei war, vielleicht war das so für ihn so ein Kick. Und jetzt kriegt er so langsam mehr Kicks, weil das Match gegen Djokovic war hervorragend. Und das ist schon sehr interessant zu beobachten, wie aus jemandem wie Dominik Köpfer dann jetzt ein solider Top-100-Spieler gerade geworden ist.
Ist ja ähnlich wie Hanfmann. Ja. Ich erinnere mich an Hanfmann, war, glaube ich, vor 2 Jahren in München, wo er zum ersten Mal auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, auch ehemaliger College-Spieler. Und man muss halt immer auch wieder feststellen, dass die ja nicht mehr die ganz jungen Wilden sind. Ja. Also Köpfer ist, glaube ich, 26, Hanfmann ist 27, 28 oder so. Also das heißt, die sind eigentlich jetzt in ihrem besten Tennisalter. Und da merkt man, das ist eigentlich dann die Phase, wo die Spieler auf der ATP-Tour langsam tatsächlich wohl am reifesten sind, auch ihre Career-Highs zu schaffen. Und da gibt es viele, viele Beispiele dafür. Und das spricht eben oder zeigt sich hier auch an diesen deutschen Spielern.
Dominik Köpfer also mit einer wirklich guten Leistung gegen Yoshihito Nishioka. Und er kann jetzt eventuell dann sogar noch das Viertelfinale erreichen. Er trifft jetzt in der nächsten Runde auf Roberto Bautista Agut. Der hat heute gegen Nicolas Basilashvili in zwei Sätzen gewonnen. Und dann, heute war ein deutscher Tag, und dann gab es dann heute Morgen noch die Nachricht, Boris Becker ist da. Boris Becker, der hier nie gewinnen konnte, der mal ein ganz fieses Finale gegen Michael Stich verloren hat. Nee, Halbfinale war das damals, gegen Juan Aguilera mal ein ganz fieses Finale verloren hat in drei Sätzen. Der mit Sand ja sowieso immer seine Probleme hatte, aber der immer gerne nach Hamburg zurückkommt. Und da hatten wir die Möglichkeit einer Pressekonferenz mit ihm. Und ich muss sagen, er machte einen sehr aufgeräumten Eindruck heute bei dieser Pressekonferenz. Das waren 20 Minuten ungefähr. Und Boris Becker mag gerne über Tennis sprechen. Und da ist er dann auch am besten.
Absolut. Und er ist aber auch gerne in Hamburg. Das hat er auch gesagt. Hamburg ist für ihn eines der Städte, die er sehr stark in Erinnerung hat, viele Verbindungen damit hat. Er hat ja hier ja eben auch gelebt und dementsprechend ja auch sehr viel Zeit verbracht. Du hast die Rotenbaum-Stories und legendären Matches ja angesprochen, über die er ja immer wieder jetzt auch angesprochen wird natürlich. Und ja, damit hat er Verbindungen und jetzt natürlich in seiner Funktion als DTB Head of Men's Tennis, dann will er natürlich hauptsächlich über Tennis und die deutschen Jungs sprechen. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch seine Expertise gefragt, gab ja auch Fragen bezüglich seiner Aussichten für Roland Garros. Und er hat dann eben auch gesagt, dass Nadal hier immer noch sein Number One Pick ist. Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn er natürlich sagt, dass die Bedingungen dieses Jahr Nadal wahrscheinlich nicht zugutekommen werden, ja, aufgrund der unterschiedlichen Temperaturen und den neuen Bedingungen und natürlich der Vorbereitung, die dieses Jahr ganz andere ist.
Lass uns da mal reinhören. Das war meine Frage an Boris Becker. Ich habe ihn halt gefragt, ob er in irgendeiner Weise Zweifel sät oder Zweifel sieht bei Rafael Nadal jetzt nach dessen früher Niederlage gegen Diego Schwartzmann letzte Woche. Und das hat er geantwortet. Sie haben eben im englischen Teil schon über die French Open gesprochen und dass natürlich Rafael Nadal weiterhin der Favorit ist etc. Gab es jetzt irgendwas in der letzten Woche in Rom, was Sie vielleicht dann so ein bisschen zweifeln lassen, weil Nadal sah in seiner Niederlage nicht so gut aus und Sie haben schon die Bedingungen angesprochen, die im Oktober dann auch deutlich kühler sein werden in Paris.
Nein, ich glaube, ich habe ausführlich geantwortet. Ich glaube, dass Spieler vor allem eins brauchen, das sind Matches. Du wirst nur im Match besser. Und alle Spieler, die in Amerika nicht gespielt haben, haben weniger Matches, wie die in Amerika gespielt haben. Das ist ein Nachteil. Und ob du Nadal heißt oder liebe Gott, du wirst nur im Match besser. Und Rafael Nadal fehlt Matchpraxis. Jetzt kann man sagen, der zwölfmalige Gewinner der French Open hat besondere Regeln, weil er einfach unglaublich gut auf dem Belag ist, ja. Aber auch Nadal braucht seine Turniere, seine Turniervorbereitung, seine Matches. Sonst spielte er oft vier große Sandplatzturniere vor Roland Garros, die er in der Regel gewonnen hat, aber das fehlt ihm jetzt. Dann auch Zeitpunkt von Paris, es wird nicht mehr so heiß sein, die Bälle werden nicht mehr so hoch springen, was er liebt. Es wird alles ein bisschen flacher zugehen, was eben andere Spieler bevorzugen, wie zum Beispiel Djokovic. Und das weiß Nadal und deswegen wird das dieses Jahr für ihn besonders schwer. Er ist mein Top-Favorit, kein Thema, aber ich glaube, der Unterschied zu den anderen Spielern ist dieses Jahr geringer wie sonst.
Ja, Boris Becker 20 Minuten im Interview. Das war sehr erhellend, das war sehr sympathisch, der Eindruck, den wir von Boris Becker gehabt oder bekommen haben. Und ja, das war seine Antwort auf meine Frage. Und natürlich, man kann ja gar nicht an Rafael Nadal vorbei. Es wäre ja komplett unseriös, wenn man jetzt sagen würde, nee, Rafael Nadal wird die French Open nicht gewinnen.
Ja, Nadal auf Sand kann man natürlich nicht umgehen, das funktioniert nicht. Eins ist auch klar, und das hat sich auch gezeigt, dass natürlich durch den Sieg von Thiem jetzt bei den US Open dadurch auch die anderen Spieler, glaube ich, beflügelt werden. Dann diese unterschiedlichen Bedingungen. Ich glaube, es spielt schon eine ganz große Rolle, dass die Spieler, die eben bisher nicht auf Sand spielen konnten, sich in Paris relativ schwer tun werden. Das ist absolut richtig. Und dadurch wird es schon noch ein bisschen bunter gemischt und wird auch, glaube ich, spannender werden als in den Jahren zuvor. Das liegt auf der Hand. Auch ein Djokovic, der in Rom weiterhin jetzt eben gut gespielt wird, wird, glaube ich, ein richtig ernsthafter Konkurrenz für Nadal. Und ich glaube, wir haben sehr spannende French Open vor uns und bin gespannt, wie das dann auch tatsächlich ausgeht.
Ich freue mich auch sehr drauf. Donnerstagabend gibt es die Auslosung, Freitagmittag gibt es die Auslosungsvorschau. Und dann werden wir in der ersten Woche nicht ganz so häufig senden können mit unserem Tous les Jours. In der zweiten Woche, ab dem Mittwoch, wird es auf jeden Fall täglich laufen. Und zwischendurch müssen wir mal überlegen. Florian hat schon gesagt, dass er bei einem Tag dann auch gerne dabei sein wird. Und mit dem nehme ich dann auch ein Daily auf. Philipp ist halt nicht zu allen Tagen, steht halt nicht zur Verfügung. Der Tag am Mittwoch, beziehungsweise ja, der Tag Mittwoch hat auch wieder sehr, sehr gute Partien. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir auch, dass Stefanos Tsitsipas hier seinen ersten Auftritt hat gegen Daniel Evans, Felix Auger-Aliassime gegen Alexander Bublik, Dominik Köpfer gegen Roberto Bautista Agut nicht vor 18.30 Uhr und Jannik Hanfmann gegen Christian Garin und ganz früh Casper Ruud gegen Benoit Paire. Trotz der ganzen Absage, Hamburg hat ein wirklich gutes Feld dieses Jahr beisammen.
Ja, das wurde jetzt öfters erwähnt, dass es wahrscheinlich eines der besten Felder überhaupt in den letzten Jahren ist. Und ja, so gesehen ist es schon ein bisschen schade, dass natürlich nicht so viele Leute kommen dürfen, allein schon dessen. Aber was halt so ein bisschen natürlich fehlt, ist natürlich das Zugpferd Alexander Zverev. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich's anschaut von der Dichte her und auch eben wie viele Top-100-Spieler, Top-10-Spieler hier mit dabei sind, da kann man sich für ein ATP-500-Turnier eigentlich nicht viel mehr wünschen. Und da können die Veranstalter wirklich, wirklich froh sein, dass sie hier richtig großes Tennis und super Spieler hier bekommen. Ja.
Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Karin Khachanov wird eng. Wenn ihr uns auf Twitter folgt, @chipandcharge, dann werdet ihr über das Endergebnis natürlich informiert. Ansonsten gibt es am morgigen Tag dann auch nochmal ein kleines Daily hier von der Anlage vom Hamburger Roten Baum. Das war unser erster Überblick hier über das Turnier, über die European Open, die Hamburg European Open, wie sie ganz genau heißen, in neuer Umgebung. Und es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns, wie gesagt, auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Da habe ich dann eine kleine Story zusammengestellt mit einigen Eindrücken hier von der Anlage. Morgen wird es uns wahrscheinlich nochmal geben und ansonsten hören wir uns spätestens am Freitagnachmittag mit der Auslosungsvorschau. Ach so, und ein Interview morgen wird es dann auch noch geben mit einer absoluten Legende. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.